herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der neuen Unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lärmen, mit mir, Alexander Schneider. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil des Vortrags »Die Bedeutung der Lehreinheit für die Lutherische Kirche«, dem Professor Christoph Ernst Luther 1870 in Leipzig gehalten hat. Kann das ein fast 150 Jahre alter Vortrag uns irgendwas sagen? Für mich, damals, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, nicht mehr so überraschend, aber immer wieder faszinierend, wie viel uns da noch aktuell wichtig sein kann bei den Sachen, mit denen die sich damals beschäftigt haben. Und ich habe mal ein paar Punkte, ich habe mir das nochmal angehört, ein paar Punkte zusammengetragen, die vielleicht Fragen aufwerfen während dem Hören, um da mal kurz drüber zu gehen. Nicht zu sehr, denn das sind jetzt hier noch 35 Minuten. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn euch irgendwie langweilig wird zwischendurch und manche Punkte sind vielleicht wirklich doch nicht ganz so aktuell, macht mal weiter, spult mal weiter. Gerade am Ende sind noch fantastische Sachen zu hören. Also, erster Punkt. Luther spricht jetzt gleich am Anfang. Er hatte vorhin am Ende von unserem ersten Teil über den Protestantenverein und die Union gesprochen. Das sind quasi theologische Richtungen oder Überzeugungen. Die Union ist mal staatlich eingeführt worden und geht im Endeffekt davon aus, dass Lehrunterschiede nicht so wichtig sind. Mal als praktisches Beispiel, worum es hauptsächlich ging. Es ist jetzt mal egal, ob das tatsächlich Leib und Blut Christi ist, was man da isst und trinkt. Und ob Christus Teil von einem wird, leiblich durch den Mund. Oder ob das ein geistliches Empfangen ist des Leibes und Blutes. Klar, glauben die Lutheraner auch auf geistliche Weise, aber eben nicht unbedingt an das Brot gebunden. Und nicht inwiefern irgendwie tatsächlich, weiß man nicht. Oder ob es nur ein Symbol ist. Das ist alles nicht so wichtig. Da streiten sich nur die Ewiggestrigen drüber. Und wenn wir doch endlich alle an einem Strang ziehen könnten, dann wäre das alles in Ordnung. Also die Union hat Leute mit verschiedenen Überzeugungen damals 1817 quasi per Dekret zusammengeführt. Der Protestantenverein ist Liberalismus, wie man heute sehr gut kennt. Nämlich, da ist es schon, welcher Jesus eigentlich? Na, welcher Gott eigentlich? Und im Endeffekt, was man dann später Kulturprotestantismus nennt, das Wort Kultur erwähnt Luther hier auch. Die Christenheit und die christliche Kirche ist ja eine wirklich schöne Institution, die so viel Gutes in der Gesellschaft machen kann. Wir sollten sie doch behalten, auch wenn das eigentlich alles Scheiß ist, was die glauben. Entschuldigt bitte. Also, wenn es da inhaltlich überhaupt keine Wahrheit mehr gibt, es ist doch eigentlich eine wunderbare Sache. Und die Kirchen sind doch auch so schön. Ihr seht ein bisschen sarkastisch hier. Es gibt sicherlich auch noch andere Definitionen davon. Also, das war jetzt mal zu Union und Protestantenverein. Das sind also die liberale theologische Richtung, liberal in dem Sinne, dass sie sich von bestimmten Glaubensgrundsätzen verabschieden will oder Glaubensinhalten, beziehungsweise von allen bis zu allen. Und die Union, die sagt, die Glaubensgrundsätze sind nicht so wichtig, dass sie verschiedene Kirchen begründen können, also verschiedene Vereine. Sprich, vielleicht mal als Beispiel, wir sind doch alle Fußballfans. Es ist doch egal, ob das jetzt Dresden ist, Leipzig, Red Bull also, oder Dortmund oder Schalke. Wir sollten uns doch alle zu einem großen Verein zusammenschließen. Gut, worum es jetzt weitergeht, sind die Synoden. Das wissen wir hoffentlich ungefähr alle, was das ist. Das ist eine Art demokratische Kirchenleitung, die jetzt gang und gäbe ist in allen Kirchen oder in allen protestantischen Kirchen die meiste Zeit, mehr oder weniger. Und der Sumepiskopat, das ist eine historisch gewachsene Sache in der lutherischen Kirche, nämlich dass die Landesherren die Kirchenoberhäupter wurden. Das ist eine lange Geschichte, um es mal ganz einfach zu sagen. Man hatte die Schwierigkeit, dass man keine Bischöfe hatte, die neue Bischöfe weihen könnten, weil da keine übergetreten waren zum lutherischen Glauben. Und so bat man die Landesherren quasi die Autorität zu übernehmen und die obersten Chefs der Kirche zu sein. Das ging bis 1918 in Deutschland, zumindest in Sachsen, soweit ich weiß. Das nochmal zu den Grundsachen. Man könnte da ein schönes kleines System machen von dem, was Luther sagt. Also Summ Episcopat sagt, da hat eher mit der Union zu tun, der Unionsrichtung. Die Synoden, da versucht sich der Protestantenverein, die liberale Richtung, vor allem hervorzutun. Und er sagt, der Protestantenverein wird so von der Unionsrichtung akzeptiert, aber die nutzen die nur aus, bis sie an der Macht sind, und dann schmeißen sie auch die Union weg, weil die das alles immer noch zu ernst nimmt. Genauso ein Verhältnis haben die Synoden zum Summepiskopat, sagt er, also ganz schön krass, wenn man sich vorstellt, dass da Landesherren vielleicht zuhören, redet er mal davon, dass die demnächst abgesetzt werden durch die Synoden. Er sagt, der Protestantenverein quasi und die Synoden tendieren immer mehr zu Lehrfreiheit, aber zuerst steht eigentlich da die Union mit der Lehrverschiedenheit, sprich, es kann in derselben Kirche gepredigt werden, wenn du Brot und Wein empfängst, ist das ein Symbol und ein Gedenken an den Tod Christi, und der andere kann sagen, nö, das ist tatsächlich der Leib und Blut Christi. Also sprich, zwei verschiedene sich ausschließende Positionen können verkündet werden. Der Protestantenverein will nur, dass jeder alles sagen kann zu dem Lehrpunkt und zu anderen. Dass es keine vorgegebenen Inhalte mehr gibt oder Inhalte, die einen von der Kirche ausschließen könnten, sondern dass es einfach nur eine freie Plattform sein soll. Wieder in unserem Fußballbild, es darf also auf der Dortmunder Hauptversammlung jemand die ganze Zeit davon reden, wie toll Schalke ist. Und das muss sein dürfen, das darf nicht anders sein, quasi. Ich meine, als Gast kein Problem, ne? Aber nee, als, ich schätze mal, Vorsitzender des Dortmunder Fanvereins. So, das nur ganz krude. Und als letztes sagt er, dass diese Lehrverschiedenheit, die Union, Summ Episcopat steht alles für eine Verstaatlichung der Kirche. Das stimmt auch auf eine Art, weil die Union, wie eben gesagt, eher von oben durchgesetzt wurde. Die Kirche als Organ des Staates. Er sieht als Ziel des Protestantenvereins und der Lehrfreiheit ist halt die Verweltlichung der Kirche. Dass sie nicht mehr sich auf die Berufung und auf die Selbstoffenbarung Gottes, also auf eine der Welt quasi außenstehende Realität bezieht, sondern dass er halt einfach nur Teil des jetzigen dieser Welt ist. So, weiter, damit es nicht so lang wird. Wichtig hier, es kommt nur ganz kurz vor, aber es stößt uns ganz schnell auf. Er sagt mal nebenbei, spricht er von einem heidnischen und von einem jüdischen Prinzip. Und beide Worte sind natürlich jetzt mit was, also das wollte ich euch sagen, die sind mit was anderem aufgeladen bei ihm, beziehungsweise mit einem anderen Inhalt. Ich habe das schon, glaube ich, sogar was leicht abgewandelt, damit es klarer wird. Es ergibt sich hauptsächlich, wenn man mal in seinen, ich glaube, das ist der zweite Band seiner apologetischen Vorträge geht, da spricht er von der jüdischen Religion als der Religion der Hoffnung. Und vorher kommt die heidnische Religion, die Religion der Suche. Und wenn er von heidnisch spricht, dann spricht er von Griechenland und von Rom. Und damit muss man wirklich sagen, kennen er und seine Zeitgenossen sich sehr, sehr gut aus. Also ist das diese Idee. Das heidnische Prinzip ist also das Prinzip der Suche und das Prinzip der Staatsreligion, nämlich das Staatsoberhaupt als Gott, das Staatsoberhaupt als oberstem Vorsitzender des religiösen Körpers, also der Cäsar, also der Pharao und so weiter. Und das jüdische Prinzip, was er da nennt, das ist jetzt also eben nicht mit irgendwelchem Antisemitismus prinzipiell aufgeladen, sondern mit der Idee, dass Gott, nicht Gottkönig, sondern des Königs und des alles beherrschenden Glaubenssystems. Und man hier eher, also ich finde es besser verständlich, wenn man da überlegt mit der Religion der Hoffnung halt. Der Hoffnung auf den Messias. Ist natürlich alles christozentrisch gelesen und christentumszentrisch, das sollte man bei einem Christen jetzt auch nicht unbedingt grundkritisieren. Er kann auch anders denken, wie man sieht. Also er kann sich das vorstellen, entspricht halt nur nicht seiner Position. Das jüdische Prinzip setzt er gleich mit dem römischen, der Theokratie, wie er sie sieht in der römischen Kirche. Und das heidnische Prinzip mit der Caesariopapie, das heißt also der Cäsars Papst, das heißt also der Sumepiskopat im schlechten Sinne, sprich der Staat entscheidet und bestimmt alles, was in der Kirche passiert und die Inhalte. Genau, das sind wir nur so nebenbei und interessant ist aber trotzdem bei dem Teil, wenn er da hinkommt, so ein bisschen auch der Subtext, denn man hört ja immer wieder, dass er so ein bisschen den Sumepiskopat anspricht und es ist auch nicht so unterwürfig, wie man sich das so manchmal noch so vorstellt. Es ist eher wie, naja, wir halten euch schon noch ein Stückchen aus, wir wollen jetzt auch nicht rebellieren, aber ihr sollt es uns auch nicht zu schwer machen. Wie kann man das überhaupt auf uns übertragen heute? Wir haben ja keinen Sumepiskopat mehr. Da würde ich sagen, das ist die jeweils unsere Kirchenleitung. Das kann man wirklich gleich, die Verfasstheit der Kirche und die Ordnung der Kirche ist da das Erste. In so einer Richtung kann man sich so ein bisschen aufschlüsseln für heute. So, eine interessante Frage, die er stellt und wie man dann auch sehen wird, ist sein absolutes Zentrum ist immer die Lehre. Was rauskommt aus dieser, ich finde, guten Kirchenauffassung oder überhaupt Auffassung des Christentums als Offenbarung Gottes, eben ein Inhalt, der offenbart wird und der absolut zentral ist und an dem sich alles orientiert. Kirche ist da, wo die Lehre ist. Kirche ist da, wo die Inhalte sind, die Gott selbst über sich gesagt hat und die Gott der Menschheit gegeben hat. Und sie sind die Voraussetzung für jede Kirchenordnung. Kirchenordnung ist absolut zweitrangig und das ist eben nicht wie bei der katholischen Kirche zum Beispiel oder jedenfalls beim konservativen Teil der katholischen Kirche. Also für uns eine interessante Frage und für jeden Hörer, was sind die Voraussetzungen, auf denen jetzt in jeweils unserem Kirchenkörper die Kirchenordnung basiert? Basieren die auf solchen Inhalten, ganz besonders wenn wir eine lutherische Kirche sind oder den Namen tragen? Nochmal ganz schnell, Demokratiekritik kommt auch im zweiten Drittel irgendwo. Das ist zu der Zeit natürlich auch wieder, das ist das 19. Jahrhundert, Demokratie fängt da gerade an, fing an in Deutschland da zu sein und wir hören es, glaube ich, gerade in einer guten Zeit, denn es kann sich jeder nach der Wahl von Trump schon auch, denke ich mal, so ein bisschen die Kritiken zu Herzen nehmen. Demokratie ist ja nicht das perfekte System. Genauso wie es kein anderes perfektes System gibt. Wir müssen eins haben und Demokratie ist ein gutes System, aber seine Kritiken zum Beispiel, inwieweit spielt Agitation damit rein, inwieweit spielt Zufall damit rein, inwieweit können die Wähler beeinflusst werden oder sogar manipuliert werden, denke ich, kann man sich sogar ein Stück weit mit auf sein Territorium begeben, wenn man jetzt zum Beispiel an den Aufstieg von Trump denkt, wenn man an die Weimarer Republik vorm Dritten Reich denkt, sind da die Schwachstellen der Demokratie aufgedeckt, die es sich natürlich zu stärken lohnt. Grund, dann noch mal eine politische Nebensache. Grundherangehensweise des der lutherischen Kirche ist die grundsätzliche Treue zum bestehenden System. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist halt die biblische, also ein bisschen schwierig ist die Frage. Es ist halt die Herangehensweise, die man aus dem Jesuswort nimmt, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und auch aus dem paulinischen, dass man beten soll für die Obrigkeit und die Obrigkeit Gott gesetzt ist. Das heißt natürlich, dass damals die Lutheraner normalerweise eher Monarchisten waren, gab aber auch natürlich Leute, die Demokratie wollten, aber es war auf jeden Fall nie so eine Art von Revolution. Und jetzt sind Lutheraner Demokraten grundsätzlich, also ihre eigenen, dem jetzigen System verpflichtet quasi. Das ist natürlich jetzt verkürzt und da können wir natürlich ganz lange drüber sprechen. Lasse ich es erstmal hier dabei. Wichtig ist, sich da in dem Sinne drauf einzulassen, dass ich hier also keine nicht rational nachvollziehbare Kritik oder Ausweisung der Schwachstellen des demokratischen Systems sehe bei ihm und vor allem innerhalb der Kirche, nach seinem Grundverständnis der Kirche als Bewahrerin der göttlichen Offenbarung, ist natürlich noch um einiges mehr. Genau, interessantes Zitat hier noch, was später kommt. Wo die lutherische Lehre aufhört, da hört auch die lutherische Kirche auf. Also nochmal, wie ich eben gesagt habe, die Kirche und die durch die göttliche Lehre, durch die Inhalte, ist sie die Gottesschöpfung und diese die zeitumspannende Gottesschöpfung. Und das ist in seinem Teil, wo er Schwachstellen des Synodalsystems darlegt, wo er eine Tendenz zum Absolutismus sieht. Und eine synodal geschaffene Kirche, das heißt, sobald sie die Lehre in irgendeinem Punkt verlässt, ist sie zumindest in dem Punkt Menschenwert, Werk und damit nicht mehr die Kirche, die Gott geschaffene. Interessante Gedanken. Und als letzter Punkt noch, er hat da so, das ist jetzt nicht so das Aktuellste, er spricht so ein bisschen von, ich nenne das mal Überleihung in den Synoden, dass es zu seiner Zeit eine Tendenz gab, dass mehr Laien und weniger Pfarrer zugelassen werden. Natürlich muss man das alles immer unter seinem absoluten Blickpunkt und seiner absoluten Analyse sehen, dass ist egal, wie viele Pfarrer da drin sind, wenn die Pfarrer nicht für Lehre und Bekenntnis stehen. Er selber sagt ja auch, er sieht das als so einen politischen Ansatz, der sich im Endeffekt gegen die Lehre richtet. So, das waren jetzt eigentlich die Grundpunkte. Wieder eine super interessante Frage, finde ich, für heute. Was ist Kirche? Wir befinden uns ja in Zeiten, die er sich nicht vorstellen könnte. Ich wünsche euch viel, also nicht vorstellen, die er vielleicht gesehen hat. Die Kirche sieht jetzt sehr anders aus als damals und trotzdem sind seine Grundansichten zutiefst lutherische und Grundansichten, die wir auch für uns prüfen sollten. Gerade ist die Kirche hauptsächlich, also für jeden, der sich wirklich Lutheraner nennt, ist das keine Frage. Denn in der Confessio Augustana im Augsburgischen Bekenntnis im Punkt 7 ist genau das gesagt. Er denkt sich das ja auch nicht aus, dass die wahre Kirche da ist, wo das Evangelium rein gepredigt wird und das ganze Evangelium. Da ging er ja auch mal schon drauf ein. Also interessante Fragen, die hier zu bedenken sind, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil dieses Vortrags. Gerade eben hatte er, bevor er jetzt hier wieder loslegt, über den Protestantenverein und die Union geredet als theologische Richtung und geht jetzt auf die Institutionen über, und zwar dann eben Summ Episkopat, also sprich landesherrliches Kirchenregiment, also Kirchenleitung und die Synoden.
Aber wir haben es nicht bloß mit diesen Richtungen zu tun. Sie haben sich bestehender Institutionen bemächtigt, mit deren Hilfe sie uns bekämpfen. Diese Institutionen sind der Summepiskopat und die Synoden. Der Summepiskopat steht mehr im Dienst der Union, der Synoden sucht sich mehr, dieser falsche Protestantismus zu bemächtigen. Aber wie die protestantenvereinliche Richtung die Union nur benutzt, um sie dann über Bord zu werfen, wenn sie ihre Dienste getan hat, So regt sich in den Synoden die Tendenz, den Sumepiskopat nur zu benutzen, um ihn dann zu beseitigen. Dort, wie hier, ist der eine der Erbe des anderen. Wir haben den Sumepiskopat und haben die Synoden. Wir können, für jetzt wenigstens, jenen nicht entbehren und können diesen nicht entgehen. Aber umso mehr müssen wir uns sicherstellen gegen ihren Missbrauch. Es sind nicht die Institutionen, die wir bekämpfen, sondern nur das falsche Prinzip, das sich ihrer bemächtigt. Dies falsche Prinzip ist die Verweltlichung der Kirche. Man betrachtet und behandelt die Kirche wie eine Institution des natürlichen Lebens, sei es, dass man den Maßstab der staatlichen Interessen an sie anlegt und sie wie einen Bestandteil des Staatsorganismus ansieht, sei es, dass man sie nach den vermeintlichen Forderungen des natürlichen Kulturlebens misst und sie auf die Wahl und Entscheidung der Menge, statt auf die Offenbarung Gottes gegründet und so ihr eigenstes geistliches Wesen vernichtet. Mit der Verstaatlichung der Kirche hat man angefangen, aber mit der Verweltlichung hört man auf. So gut, wie man mit der Union angefangen hat und mit dem Protestantenverein aufhört. Wollen wir das geistliche Wesen und den Charakter der Kirche retten, so müssen wir das Prinzip der Lehreinheit zu unserer Forderung machen, wie es durch die Tatsache gefordert ist, dass die Kirche nicht dem Staat und der Kultur ihre Entstehung verdankt, sondern durch Wort und Glaube sich erbaut. Der Sumepiskopat ist nicht im Wesen der Kirche selbst begründet, er ist nur verträglich mit demselben. Er ist auf geschichtlichem Wege geworden, aus einem geschichtlichen Notstande heraus und trägt stets diesen Charakter. Darin beruht auch sein historisches Recht. Aber er hat, um für die Kirche sittlich möglich und berechtigt zu sein, bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen, ohne welche er, wenn auch äußerlich berechtigt, doch innerlich unberechtigt wird. Diese Bedingungen sind die, dass er den Inhalt und die Norm seines Handelns der Kirche selbst, ihrem Wesen und Berufe und ihrer bekenntnismäßigen Lehre entnehme, dass er demnach die landesherrliche Kirchengewalt als einen Dienst ansehe, den er der Kirche leistet und nicht als eine Herrschaft, die über die Kirche verfügt oder vollends als ein Mittel im Dienste fremder, staatlicher oder fürstlicher Interessen. Denn in diesem Falle gereicht er der Kirche nicht zum Segen, sondern zum Unsegen und dient ihr nicht, sondern verdirbt sie. Denn nachdem Rom den Staat für eine Provinz der Kirche erklärt hat, ist es nicht die richtige evangelische Antwort, die Kirche für eine Provinz des Staates zu erklären. Diese Verkehrung der Wahrheit hat unser Bekenntnis ausdrücklich gerichtet in seiner bestimmten Auseinanderhaltung beider Gebiete. Freilich vergebens. Satan pergit esse Satan. Satan bleibt Satan, zürnt schon Luther. Und über den Abhab des Territorialismus und Caesareopapismus klagt eine große, ernste Zeugenreihe der edelsten Söhne unserer Kirche. Wenn unsere Kirche das Recht des Staates anerkannt und ihr Regiment den Händen der Fürsten übergeben hat, so hat sie sich damit nicht auf Gnade und Ungnade übergeben und nicht zu einer Staatsanstalt machen wollen. Vielmehr, das ist nicht das evangelische, auch nicht das christliche, sondern das heidnische Prinzip, die religiösen Dinge von Staats wegen zu ordnen und als Staatssache anzusehen. Wie die römische Theokratie das alttestamentlich-jüdische Prinzip ist im Gebiet der Kirche, so ist die protestantische Caesareopapie das heidnische Prinzip. Soll es denn so schwer sein, den Weg der Wahrheit zu finden und zu gehen? Schätzen die Staatsregierungen das landesherrliche Kirchenregiment als einen wesentlichen Machtzuwachs der obrigkeitlichen Gewalt? So mögen sie wohl zusehen, dass sie nicht durch Missbrauch und Überspannung es selbst zerstören. Wir sehnen uns wahrlich nicht danach, desselben um jeden Preis ledig zu werden. Wir wissen, wie viel daran hängt und wissen nicht, welches die Zukunft sein wird, die uns erwartet ohne dasselbe. Wir verwahren uns ausdrücklich dagegen, als wären wir prinzipielle Gegner desselben. Gott hat uns in diese Bahn geführt und wir wollen sie gerne und willig gehen, wenn uns auch dieser Weg zuweilen schwer wird. Aber man mache ihn uns nicht unmöglich. Und man vergesse nicht, dass diese ganze Ordnung der kirchlichen Dinge nicht auf göttlicher Offenbarung ruht, sondern ein Produkt der Geschichte ist, also der Zeit angehört. Die Lehre der Kirche dagegen gehört nicht der natürlichen Ordnung der Dinge an, sondern ruht auf übernatürlicher Offenbarung. Und dass die Einheit der Lehre das Band der kirchlichen Einheit sei, ist ein Grundprinzip des Protestantismus und der lutherischen Kirche. Darum, wenn beides, das landesherrliche Kirchenregiment und die Herrschaft der Lehre in der Kirche, miteinander in Konflikt kommen, müssen wir, wenn wir unserem Bekenntnis getreu bleiben wollen, jenes fahren lassen, so gut wie man in den Tagen der Reformation um des Bekenntnisses willen das Regiment der Bischöfe hat fahren lassen müssen. Man vergesse doch nicht, dass die prinzipielle Rechtfertigung des landesherrlichen Kirchenregiments an sich schon nicht ohne Schwierigkeiten ist, dass diese Schwierigkeiten aber sich bedeutend gesteigert haben, seit die staatlichen Verhältnisse so ganz andere geworden sind als früher, seit die Territorien konfessionell gemischt und die staatsbürgerlichen Rechte von religiösem Bekenntnis unabhängig geworden sind, seit die politischen Landesvertretungen einen so großen Einfluss auf die gesamte Staatsverwaltung erlangt haben und seit auch die Fürsten, wir wollen dies auch nicht verschweigen, zur Lehre der Kirche persönlich vielfach anders stehen, als dies am Anfang der Fall war. Unter diesen Umständen ist durch Pflicht und Klugheit eine vorsichtige und zurückhaltende Stellung der Kirchen gegenüber doppelt empfohlen und ist es zweifach ratsam, der Voraussetzungen eingedenk zu bleiben, auf welchen diese ganze Ordnung der kirchlichen Angelegenheiten ruht und ohne welche sie innerlich unberechtigt und daher am Ende unerträglich wird. Diese Voraussetzungen aber sind die selbstverständlichen, dass der Inhaber der obersten Kirchengewalt, sei sie nun eine Gewalt über seine eigene Kirche oder über eine Kirche anderen Bekenntnisses, in der bekenntnismäßigen Lehre der Kirche die Norm und das oberste Gesetz aller kirchlichen Verwaltung und das eigentliche Band der kirchlichen Einheit sehe und achte. Und zum anderen, dass er eben um deswillen das kirchliche und das staatliche Gebiet richtig auseinanderhalte und die Kirche nach ihren eigenen Maßstäben und Ordnungen und nicht nach den Gesichtspunkten des staatlichen Interesses oder der staatlichen Bequemlichkeit behandle. Deshalb auch in allen kirchenregimentlichen Akten sich von den entsprechenden kirchlichen Organen beraten lasse und von daher, nicht aber anderswärts her, den materiellen Inhalt seiner kirchlichen Entschließungen erhole. Kurz, dass er die Selbstständigkeit der Kirche, wie sie in ihrer Lehre wurzelt, auch tatsächlich anerkenne. Aber, hält man uns entgegen, eben dies zu tun, ist man jetzt bemüht wie nie vorher. Denn dass man allerorten Synoden einrichtet, hat keinen anderen Sinn, als dass die Kirche selbstständig werde. Ist das wirklich an dem? Allerdings, allenthalben macht man jetzt Synodalverfassungen. Darin erblickt man den wesentlichsten Fortschritt auf kirchlichem Gebiete und das eigentliche Universalheilmittel für die Kirche in unseren Tagen. Und keine Kirche wird diesem Schicksal entgehen, die etwa noch nicht von ihm betroffen ist. Es ist eine Tatsache, in die wir uns finden müssen. Man verspricht sich eine schöne Zukunft religiösen und kirchlichen Lebens davon. Ob der Erfolg diesen Hoffnungen entsprechen wird? Wir werden es wohl noch erleben. Ich sage das nicht, als wäre ich etwa ein prinzipieller Gegner der Synoden. Sind sie doch in unserer Kirche von Anfang an anerkannt. Im 17. und 18. Jahrhundert forderten fromme und erleuchtete Lehrer und Glieder unserer Kirche Synoden, um die Kirche dem Caesariopapismus gegenüber selbstständiger zu machen. Und ich weiß es aus Erfahrung, dass sie, wenn sie richtig beschaffen sind, heilsam, ja, ein Segen für die Kirche und ein Schutz gegen Angriffe von außen sein können. In Amerika aber ist ja bekanntlich unsere Kirche synodal verfasst und unsere Brüder befinden sich wohl bei dieser Verfassung. Ich bin weit entfernt vom prinzipiellen Verwerfen der Synoden. Vielmehr, wo sie sind und wo wir mit gutem kirchlichen Gewissen auf sie eingehen können, fordern sie unsere Treue und hingebende Arbeit. Bloße Geistlichkeitssynoden zu verlangen oder auch nur zu wünschen. Jene Elternfreunde der Synoden forderten für die Synoden außer dem Lehrstand gottesfürchtige und verständige Männer aus allen Ständen. Und niemand unter uns wird dem seinen Beifall versagen. Aber wenn unsere Alten Synoden forderten und oder billigten und wenn wir sie wünschen oder anerkennen sollen, so versteht es sich von selbst, dass es nicht irgendwelche, sondern Synoden der Kirche seien, dass sie also mit denselben im Bekenntnis der Lehre eins und verbunden sind. Denn ohne dieses Band der Gemeinschaft mit der Kirche sind sie gar keine Vertretung der Kirche, also ohne innere Berechtigung, mögen sie sonst formell noch so berechtigt scheinen. Das ist aber die oberste und vorderste Forderung, die wir an alle Synoden unserer Kirche zu stellen haben, dass ihre Wahl und Zusammensetzung, ihren Beratungen und Beschlussfassungen das Bekenntnis unserer Kirche als beherrschende und maßgebende Norm zugrunde liege. Stellen wir dieser Forderung nun die Wirklichkeit gegenüber. Schon das muss uns bedenklich machen, dass es in der Regel nicht die Freunde des kirchlichen Bekenntnisses sind, sondern vorzugsweise negative Geister oder wenigstens Anhänger der sogenannten liberalen religiösen und theologischen Richtungen, welche für die Synoden schwärmen und ziemlich unverhohlen zu erkennen geben, dass sie darin das geeignete Mittel sehen, um ihre Ziele ins Werk zu setzen. Diese Ziele sind keine anderen als die Beseitigung der bekenntnismäßigen Lehrschranken innerhalb der Kirche und die Umwandlung der Kirche in eine Freistätte aller möglichen Meinungen und Ansichten. Dies aber fordert oder erstrebt man im Namen der Freiheit, des Glaubens, der Forschung, der Lehre. Man ist nicht zufrieden damit, dass ein jeder innerhalb des Staates diese Freiheit habe, dass für einen jeden Angehörigen der Kirche, welcher mit ihrer Lehre nicht übereinstimmt, die Türe offen steht und die Möglichkeit gegeben ist, sich einer anderen oder auch gar keiner religiösen Gemeinschaft anzuschließen, ohne dass er dadurch in seiner staatlichen Stellung eine Beeinträchtigung zu erfahren hat. Man fordert solche Freiheit auch innerhalb der Kirche. Nicht bloß der Staat soll keine religiösen Schranken ziehen, weil er ein politisches Gemeinwesen ist, auch die Kirche soll keine ziehen, die doch ein religiöses Gemeinwesen ist. So verstehen sie die Freiheit, nicht als eine Freiheit für die Kirchen, sondern als eine Freiheit der Einzelnen in den Kirchen. Es soll jemand nicht bloß ein Glied, sondern auch ein Lehrer der Kirche sein können, wenn er auch alle Sätze des Apostolikums leugnet. Und hierfür fordert man nicht Duldung, sondern Anerkennung und Gleichberechtigung. Das ist die Bedingung, auf welche hin sie mit uns Frieden halten zu wollen erklären. Erkennen wir dies ihr Recht nicht an, das heißt, wollen wir nicht aus der Kirche ein Babel machen lassen, dann sind wir die Intoleranten und Herrschsüchtigen, die man nicht tragen kann. Das ist das Friedensprogramm, das man uns zur Annahme vorlegt. Das Mittel aber, durch welches man uns zur Annahme zu zwingen hofft oder, falls wir uns weigern, so weit zu drängen gedenkt, dass wir endlich das Feld räumen, das sollen die Synoden sein. Inwiefern? Man proklamiert das Gemeindeprinzip. Von diesem geht man aus. Aber indem man von der Gemeinde redet, missbraucht man ein edles, biblisches und kirchliches Wort zum Zweck unbiblischer und unkirchlicher Gedanken und Absichten. Es ist nicht die Gemeinde der Gläubigen, die man meint, auch nicht die Gemeinde der Bekennenden oder der Berufenen, die um das eine Bekenntnis und seine Lehre gesammelt sind. So redet die Schrift und reden unsere Väter davon. Ganz anders meinen es jene Propheten der Zukunft. Ihnen ist die Gemeinde die Gesamtheit der bürgerlich Unbescholtenen, soweit sie äußerlich den Namen christlich oder evangelisch führen. Sie mögen zum Bekenntnis der Kirche stehen, wie sie wollen und, wenn sie seit ihrer Konfirmation vielleicht kaum je einmal wieder einen Gottesdienst gesehen und keinen Blick mehr in die Schrift geworfen haben und die Lehre der Kirche lächerlich finden, trotzdem, weil sie äußerlich den Namen christlich und evangelisch führen, sind sie die Kirche und das Subjekt der Kirchengewalt. Ja, je weniger sie sich bis jetzt um die Angelegenheiten der Kirche bekümmert haben, umso geeigneter hält man sie in der Regel dazu, in ihrem Namen zu sprechen und zu handeln. Der Idealist Bunsen mochte vielleicht im Ernste glauben, die europäische Menschheit sei in der Gegenwart christlicher und evangelischer als in früheren Zeiten. Und der Idealist Rothe mochte in liebenswürdiger Täuschung auch das Christentum sehen, wo nur noch das ist, was man Kultur nennt. Aber was diese Idealisten geträumt, daraus machen die Praktiker ein handfestes System und verwenden es im Dienst ihrer bewussten Ziele. Allein wer von denen, die mit gesunden Sinnen die Wirklichkeit ansehen, kann im Ernste die Menge der Namenschristen, wie sie steht und geht, für das Subjekt der obersten Gewalt in der Kirche ansehen? So zwar, dass sie an nichts anderes gebunden sei als an das Belieben ihrer eigenen Gedanken oder an die Ordnungen, die sie sich selber gibt. Wir kennen allerdings aus dem Alten Testament jenes berühmte gewordene Wort: Ihr machet es zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heilig und der Herr ist unter ihnen. Aber das war das Wort der Rotte Korah, wie sie heißt, und das Gericht Gottes ist über sie ergangen. Jene aber fahren in demselben Sinn und Geist zu, gleich als wäre dies nicht zur Lehre und Warnung für spätere Zeiten geschehen und niedergeschrieben. Man beruft sich auf das geistliche Priestertum aller Christen. Aber wahrlich, So hat der Apostel Petrus sein Wort vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen nicht gemeint, dass man dasselbe verwandeln dürfe in das kirchliche Demokratentum aller 5- oder 21-Jährigen. Indem man nun aber die äußere Masse der Namenschristen ohne weiteres zum Subjekt der Kirchengewalt macht, so liegt es nahe, ihren Willen in ähnlicher Weise zum Ausdruck zu bringen, wie er im Staate zum Ausdruck kommt, auf dem Wege der Wahlen, des allgemeinen Stimmrechts und der Majoritätsbeschlüsse. Wenn dies dort geht, warum nicht auch hier? Das allgemeine Stimmrecht ist jetzt in den Staaten an der Tagesordnung. Warum soll es nicht auch in der Kirche gut sein? Ich schweige davon, welche Bedenken einem jeden ernstgesinnten und verständig denkenden Manne schon auf dem Gebiete des politischen und staatlichen Lebens gegen diese Weise der öffentlichen Meinung, wie man sagt, zum Ausdruck zu bringen, beikommen müssen und wie dadurch das ganze öffentliche Gemeinwesen der Agitation und dem Zufall preisgegeben wird. Und doch bildet auf jenem Gebiet das handgreifliche Interesse des Einzelnen noch einen gewissen Damm und Schutzwehr gegen äußeren Missbrauch. Nun aber vollends auf dem Gebiete der Kirche, wo die Interessen nicht so handfester Art und einem jeden fühlbar sind und wo alles geistlich gerichtet sein will. Wie verträgt sich geistliches Handeln in der Kirche mit den Agitationen und Unwürdigkeiten, wie sie auf jenem Wege des allgemeinen Stimmrechts unvermeidlich sind? Aber das ist noch das Geringere. Die Folgen dieses Verfahrens sind noch viel weitgreifender und werden geradezu verhängnisvoll für den ganzen Bestand der Kirche. Wenn das Bekenntnis und seine Lehre das einheitliche Band der Kirche und die bestimmende Macht alles kirchlichen Handels ist, so versteht es sich von selbst, dass nur dadurch eine Synode berechtigt ist und nur dadurch ihre Akte und Beschlüsse gültig sind, dass sich dies alles der Lehre der Kirche unterordnet und davon bestimmen lässt. Denn nur dann ist die Synode eine Synode der Kirche und ihre Beschlüsse Beschlüsse der Kirche. Vom kirchlichen Bekenntnis und seiner Lehre aber losgelöst oder im Widerspruch dazu stehend, ist jede Synode sachlich unberechtigt, denn sie ist keine Synode der betreffenden Kirche mehr. Denn nicht die Synode macht die Kirche und ist souverän über die Kirche, sondern die Kirche und ihre Lehre ist souverän über die Synode. Wo die lutherische Lehre aufhört, da hört auch die lutherische Kirche auf. Somit ist jede Synode aus dem Zusammenhang der lutherischen Kirche getreten, welche aus dem Zusammenhang mit ihrer Lehre getreten ist, und hat damit das Recht verloren, jene zu vertreten und denen zu gebieten, welche bei ihrer Kirche zu bleiben willens sind. Die Wurzeln der lutherischen Kirche aber reichen zurück bis auf den Tag Pfingsten. Aus dem geschichtlichen Zusammenhang der christlichen Kirche überhaupt, wie sie an jenem Tage von Gott geschaffen und durch seine Taten in der Geschichte erneuert worden ist, löst sich die Synode los, wenn sie an die Stelle dieser Gottesschöpfung Kraft eigener Souveränität eine Kirche setzt, die nur noch ein Werk menschlicher Entschließungen und Beschlüsse ist. Diese Souveränitätsneigung aber liegt im Wesen dieser modernen Synoden, denn sie liegt im Wesen jeder Versammlung, welche nur aufgrund unbeschränkter Wahl zusammengetreten ist. Denn da sie für ihre Entstehung keiner höheren Autorität von vornherein untergeben ist, so ist es natürlich, dass sie auch, nachdem sie geworden ist, keine solche anerkennt, sondern in ihrem eigenen Willen die höchste Autorität sieht. So sehen wir denn auch den Synoden der unbeschränkten Wahl die Tendenz des Absolutismus von vornherein angeboren. Zunächst macht sie sich geltend gegenüber dem Kirchenregiment und dem kirchlichen Lehramt, dann aber wendet sie sich gegen die Lehre selbst. Bereits haben Synoden hier und da durch ihre Synodalausschüsse sich einen Platz im Kirchenregiment selbst erobert. Dies ist ein Anfang. Sind die Synoden nun, wie sie sein sollen, wissen sie sich in ihrer ganzen Existenz und in allen Beschlüssen an die bekenntnismäßige Lehre der Kirche gebunden. Und sehen sie darin den Quell aller ihrer Berechtigung, dann brauchen wir nicht sonderlich bedenklich darüber zu sein. Es ist dies dann eben eine Ordnung, wie andere Ordnungen auch, die ihre Vorzüge und ihre Nachteile hat, wie alle menschlichen Ordnungen. Aber wenn die Synoden nur auf die freie Wahl gestellt sind, dann ist damit die Kirche der Herrschaft der Parteien unterworfen. Und dies ist der Weg der Tyrannei und der Verstörung. Die Kirchenregimente und der landesherrliche Sumepiskopat sind gegenwärtig so eifrig für die Herstellung von Synoden bedacht. Sie mögen wohl zusehen, dass sie nicht durch bekenntnislose Synoden sich ihr eigenes Grab graben. Der zweite Angriff geht dem kirchlichen Lehramt. Die frühere Zeit, in welcher das Verhältnis der Geistlichen zu den sogenannten Laien auf den Synoden wie 2:1 war, ist längst vorüber. Nun darf man froh sein, wenn eine gleichheitliche Zusammensetzung erlangt wird. Aber auch das ist schon erschüttert. Ist die Synode die Vertretung der Kirche im Gegensatz zum Regiment und zum geistlichen Amt, wie man etwa die Kammern als die Vertretung des Volks im Gegensatz zur Obrigkeit ansieht? Und man hat ja diese ganze Ordnung unter den Gesichtspunkt des Konstitutionalismus gestellt. Dann ist es ja natürlich, dass man dieser Vertretung durch die Mehrzahl von vornherein das Übergewicht zu verschaffen sucht, da die Geistlichen ohne dies durch das gemeinsame Staatsinteresse zum Zusammenhalten unter sich angewiesen seien. So hat man bereits auf einem Landtage kürzlich beschlossen, die Zahl der Geistlichen auf der Synode mindestens auf ein Drittel zu reduzieren, sodass 18 Laien nur 12 Geistlichen gegenüberstünden. Aber wenn man einmal so anfängt zu rechnen, warum dann überhaupt noch 12 Geistliche? Warum nicht 8? Warum nicht 4? Warum nicht am Ende gar keine? Weil man Techniker braucht? Aber dazu reichen Kommissäre des Kirchenregiments doch aus. Und am Ende versteht nicht in kirchlichen Dingen jeder Leide alles selbst zur Genüge? Am Ende besser als die Geistlichen. Also wozu diese? Diese Tendenz immer größere Beschränkung der Geistlichen ist aber nicht bloß in jener Ständekammer zu Hause. Diese Tendenz aber hat einen tieferen Grund. Man weiß, dass im Großen und Ganzen im kirchlichen Lehramt doch noch eine innerliche Gebundenheit an die bekenntnismäßige Lehre der Kirche herrscht. Man will aber die Synoden zum Mittel gebrauchen, eben jenes Gebundensein an die kirchliche Lehre zu beseitigen. Deshalb sollen die Geistlichen sich die numerische Beschränkung gefallen lassen, damit man per Majora über ihren Widerspruch zur Tagesordnung übergehen kann. Die Opposition gegen sie ist nur ein Vorgefecht. Der eigentliche Angriff gilt der Lehre selbst. Dies ist das ausgesprochene Ziel der protestantenvereinlichen Richtung. Die Synoden sollen ihr das richtige Mittel sein, dieses Ziel zu erreichen. Denn, folgert man, so gut wie staatliche Ständekammern die Verfassung und Gesetze eines Landes ändern können, ebenso gut können Synoden das Bekenntnis und die Lehre ändern oder derselben die Grenzen ihrer Geltung vorschreiben. In diesem Sinne fordert und proklamiert man die Synodensouveränität. Und man hat in neuerer Zeit diesen Satz von dem Gesetzgebungsrecht der Synoden in Bezug auf die Lehre auch juristisch zu begründen versucht. Da die Kirchenlehre, sagt man, ihre Geltung in der Kirche der rechtlichen Anerkennung und Festsetzung verdankt, so kann eine andere rechtliche Festsetzung diese Geltung der Kirchenlehre auch ändern. Die Kirche mache die Kirchenlehre, nicht mache die Kirchenlehre die Kirche. Also haben die Kirchen, das heißt die Synoden, Macht und Recht, die Lehre zu ändern. Aber das sind ebenso geschichtswidrige wie dogmatisch unrichtige Sätze. Nicht auf einer rechtlichen Festsetzung ruht die Autorität einer Lehre in der Kirche, sondern die rechtliche Anerkennung spricht nur das Faktum aus, das sich schon vorher vollzogen hat. Von der Wahrheitserkenntnis Luthers aus hat sich eine evangelische Kirche mit ganz bestimmter evangelischer Lehre gebildet. Nicht erst zu Augsburg haben die Evangelischen ihre Lehre gemacht, sodass sie dieselbe wieder ändern könnten, sondern sie haben nur die Lehre bezeugt, die sie schon vorher führten. Ecclesiae nostrae docent, unsere Kirchen lehren, heißt es im Augsburgschen Bekenntnis. Diese gemeinsame Lehre, die sie führten und dann bezeugten und aufgrund welcher sie dann anerkannt wurden, war das gemeinsame Band ihrer Einheit. Wer diese Lehre nicht teilte, gehörte nicht zu ihnen. Und wer sie verließ, verließ ihre Gemeinschaft. Und wer sie jetzt verlässt, verlässt jetzt die Gemeinschaft der evangelischen oder lutherischen Kirche. Jene Deduktion verkennt, dass die Lehre ein Wesensmoment der Kirche selbst ist und in die Wurzeln derselben mit eingesenkt. An die Stelle der lehrenden und bekennenden Kirche setzt sie eine bloße schleiermacherische Gemeinschaft der Frömmigkeit, von welcher etwa denkbar wäre, dass sie sich gleich bliebe in derselben Stimmung und Richtung der Frömmigkeit, auch wenn sie den Kreis ihrer Vorstellungen und Lehren änderte. Diese Ansicht von der Kirche, welche dieselbe zu einer menschlichen Gemeinschaft macht, statt in ihr eine Stiftung Gottes zu sehen, welcher ein bestimmter Glaube, Bekenntnis und Lehre von vornherein mit eingestiftet ist, das ist der letzte Grund dieser Theorien, die kirchenauflösende Macht in der Denkweise jener Kreise. Freilich, eine gewisse Lehre soll stets sein in der Kirche. Das gesteht man zu. Eine solche nämlich, Zitat, die dem Bildungsstand und dem Bedürfnis der Gemeinden entspricht. Zitat Ende. Aber das ist dann alles nur Sache menschlicher Festsetzung, also auch Veränderung. Es liegt auf der Hand, was man damit tut. Man löst die einzelnen Kirchen los aus der großen Bekenntnisgemeinschaft, der sie bisher angehörten. Man zerreißt und zerstört damit die lutherische Gesamtkirche und löst sie in lauter einzelne, voneinander geschiedene religiöse Gemeinschaften auf, für welche nicht mehr das Bekenntnis, sondern die territoriale Grenze maßgebend ist. Man kann dann nicht mehr von lutherischer, sondern nur noch von preußischer, hessischer, weimarischer, meiningscher, waldeckscher und so weiter Kirche reden. Aber sagt man uns, es gibt ja gar keine lutherische Gesamtkirche. In äußerlicher Verfassung allerdings nicht. Aber besteht denn nur, was verfasst ist? Gibt es nicht viele Tatsachen, auch wenn sie nicht in juristischer Rechtsform gebracht sind? Sind wir nicht selbst? Ist nicht unsere Versammlung hier mit ihren Vertretern aus den verschiedensten Ländern auf dem Boden des einen lutherischen Bekenntnisses ein tatsächliches Zeugnis dafür, dass die lutherische Gesamtkirche nicht bloß eine Phrase oder ein schöner Traum oder ein fantastisches Ziel der Neulutheraner oder wie man uns nennt, ist, sondern ein Faktum und eine handgreifliche Realität, die sich nicht vor solchen Sophistereien in die Lüfte flüchtet? Ist es nun die Lehre, welche eine Kirche zu einer lutherischen Kirche macht und mit den übrigen zur Einheit der lutherischen Kirche überhaupt verbindet? Und ist die Anerkennung der Lehre die notwendige Voraussetzung und Bedingung auch für allen Fortschritt auf diesem Gebiet? So hat keine Synode Recht und Macht, solange sie Synode einer lutherischen Kirche sein und dieselbe vertreten will, die Lehre zu ändern und solche Änderungen vorzuschreiben, weil sie, sobald sie das tut, die Gemeinschaft der lutherischen Kirche verlässt und somit aufhört, eine Provinz derselben zu vertreten. Somit müssen wir von allen Synoden lutherischer Kirchen fordern, dass sie sich und ihre Beschlüsse der Autorität der lutherischen Lehre unterwerfen und aus der Übereinstimmung mit derselben allein ihre Berechtigung erholen. Es ist nicht der entsprechende Ausdruck für diese Forderung, dass einzelne Synodalordnungen sich nur begnügen zu erklären, das Bekenntnis sei kein Gegenstand der Verhandlung oder Gesetzgebung. Denn es ist zu wenig, das Bekenntnis nur als ein Nolimen Tangere oder wie eine heilige Reliquie zu behandeln, welche in den Winkel gestellt wird, da es doch die alles beherrschende und bestimmende Macht und Norm der synodalen Tätigkeit sein soll. Auch kann das Bekenntnis gar nicht unbeteiligt bleiben, da alle Beschlussfassungen über Gesangbücher, Katechismen und Agenten mittelbar das Bekenntnis berühren, somit also solche Gestalt das Bekenntnis auf diesem Umwege Gegenstand der Verhandlungen und Beschlussfassungen wird. Es ist auch nicht das Richtige, vom Bekenntnis ganz zu schweigen, weil dies, wie man gesagt hat, sich von selbst verstehe. Das ist ein sehr bedenklicher Grund, der mehr eine Ausrede der Furcht gleich sieht. Soll das Bekenntnis gelten und Macht haben, so soll man es auch aussprechen und den Mut haben, es auszusprechen. Ist nun aber dem Bekenntnis nicht in der Synodalordnung selbst seine richtige Stellung angewiesen, so sollte dies wenigstens in der Synodalverpflichtung geschehen. Denn es ist kein genügender Schutz, die einzelnen Synodalmitglieder, wie dies vielfach der Fall ist, nur auf ihr Gewissen und zur Fürsorge für das Wohl der Kirche überhaupt zu verpflichten. Denn Gewissen haben unsere Gegner auch, und das Wohl der Kirche suchen sie wohl auch. Sie verstehen es nur ganz anders und sehen das Wohl der Kirche in ihrer Verwandlung in eine religiöse Kulturgemeinschaft, worin wir das Ende der Kirche als Kirche sehen. Demnach nicht auf solche Subjektivitäten, sondern auf das objektive Bekenntnis der Kirche sollte die Verpflichtung lauten, damit dadurch die Kirche sichergestellt und ihre Einheit mit sich selbst bewahrt werde. Wenn nun aber Verpflichtete ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, das haben nicht wir zu verantworten. Das haben wir ihnen selbst zu überlassen und anheimzugeben. Unsere Pflicht ist dafür zu sorgen, dass unsere Kirche bleibe, was sie ist und nicht umgewandelt werde in eine bloße menschliche Gemeinschaft des natürlichen Kulturlebens. Dafür mit denjenigen Mitteln zu sorgen, die uns eben zu Gebote stehen. Aber wenn es auch nicht zu erreichen ist, dass bei jener neuen Ordnung der kirchlichen Dinge jene Forderung der Gebundenheit der Synoden an die bekenntnismäßige Lehre zum formellen und rechtlich gültigen Ausdruck komme, so haben wir sie doch als eine aus dem Wesen der Kirche als einer Glaubens- und Bekenntnisgemeinschaft sich ergebende, selbstverständliche Voraussetzung und Bedingung anzusehen und geltend zu machen und haben in solchem Sinne an die Synoden hinanzutreten und dies rückhaltlos auszusprechen, dass wir nur unter dieser Bedingung den Synoden und ihren Beschlüssen innere Berechtigung zugestehen können. Wie sich nun freilich die Wirklichkeit gestalten und wie sie sich zu dieser unserer Forderung stellen werde, ich weiß es nicht. Wir haben auch nicht danach zu fragen, sondern einfach zu tun, was unsere Pflicht ist. Aber, verehrte Brüder, ich kann nicht schließen, ohne den schweren Besorgnissen, mit denen ich in die Zukunft blicke, einen Ausdruck zu geben. Es ist ein schmerzlicher Gang, den wir in Gedanken zurückgelegt haben. Aus unklarem Gefühl heraus hat man zuerst die alte Schutzmauer der Kirche, ihre Lehreinheit, niedergerissen, um freien Raum der Bewegung für verschiedene Lehren zu schaffen. Diese Freiheit hat der Geist der Schrankenlosigkeit sich zunutze gemacht und ist eben darüber, die Kirche als sein Eigentum in Besitz zu nehmen. Die neue Organisierung der Kirche in Form von Synoden soll ihm als Mittel dazu dienen. Die fürstliche Gewalt, welcher sich von alters her unsere Kirche zum Schutz und zur Pflege anvertraut hat, hat diese Gewalt nicht selten missbraucht und aus der Kirche ein Mittel der Politik gemacht und sie wie eine staatliche Anstalt behandelt. Damit hat die Verweltlichung der Kirche begonnen. Auf dem Weg der Synoden scheint sie sich weiter vollziehen zu sollen. Nach dem Maß des Staats hat man sie zuerst gemessen, nach dem Maßstab der Kultur will man sie nun messen. Es ist beidemal dieselbe Sinnesweise, welche den göttlichen Ursprung hat und das geistliche Wesen der Kirche verkennt und sie wie ein Ding dieser Welt ansieht und behandelt. Dies ist das verderbliche Prinzip, welches die Kirche mit dem Ruin bedroht. Denn das ist das Ende ihrer inneren Kraft und Wirkung. Ist sie ein bloßes Produkt des natürlichen Geisteslebens, so steht sie unter demselben Gesetz der Vergänglichkeit, dem alles Natürliche unterworfen ist und hat keine Macht der innerlichen Erneuerung des natürlichen Lebens. Es ist das göttliche und geistliche Wesen der Kirche selbst und ihre erneuernde und beseligende Kraft und Wirksamkeit, für die wir eintreten, indem wir für unsere lutherische Kirche und für die Forderung der Lehreinheit derselben eintreten. Es sieht wohl aus, verehrte Brüder, als wollte eine neue Zeit auch für die Kirche kommen. Unsere Zeit ist groß im Zerstören. Ihre Schläge treffen bereits zertrümmernd auf die Mauern, welche bisher die Kirche geschützt haben. Die Stellung der Kirche zum öffentlichen Leben unseres Volks und seiner Staaten wird eine andere. Sie ist bisher die große Lehrerin und Erzieherin unseres Volkes gewesen. Dieser pädagogischen Aufgabe hatten alle die mannigfachen Institutionen und Ordnungen dienen sollen, mit welchen das Leben der Kirche und das der Staaten miteinander verbunden waren. Eine dieser Institutionen nach der anderen wird zertrümmert, ein Band um das andere zerschnitten. Die Zeit der Volkspädagogie der Kirche scheint zu Ende gehen zu wollen. Viel Schönes und Gutes geht damit zu Ende. Manche schöne, edle Sitte, manche liebliche Poesie unseres Volkslebens, viel Halt für die Schwachen und Schwankenden, viele Mittel der Einwirkung auf die öffentlichen Zustände, viel Segen, der Segen einer tausendjährigen Arbeit der Kirche an unserem Volk. Wir wollen bedacht sein, zu halten, was sich halten lässt, um dieses Segens willen. Es ist unsere Pflicht, jeden Fußbreit Landes zu verteidigen. Aber ich fürchte, es kommt eine neue Zeit, in welcher die Kirche den äußeren und rechtlichen Ordnungen des öffentlichen Lebens losgelöst gegenüberstehen wird. Schritt vor Schritt wird sie jetzt bereits aus denselben hinausgedrängt. Was wollte ich lieber, als ich täuschte mich? Aber ich fürchte, dass ich mich nicht täusche. Mit welchen Empfindungen nun wir auch dieser Zukunft entgegensehen, das ist gewiss. Je mehr die äußeren Mauern und Stützen der Kirche sinken, umso mehr muss sie sich auf sich selber stellen und in ihrem eigenen Wesen den Halt und die Einheit suchen, derer sie bedarf. Dies aber ist ihr Glaube, wie er sich in der bekenntnismäßigen Lehre ausspricht. Darum lasst uns über der Forderung der Lehreinheit halten und nicht müde werden, diese Forderung gegen die zu erheben, welche die Gewalt haben, und sie zu bitten, um des Gewissens willen zu bitten, dass sie doch Gerechtigkeit üben mögen und Barmherzigkeit. Gerechtigkeit gegen die Kirche, welche nicht ihrer Willkür übergeben, sondern ihrem kirchlichen Gewissen, nicht zur Verstörung, sondern zur Hut und Pflege, und Barmherzigkeit gegen unser Volk, welches sein bestes Teil zu verlieren in Gefahr steht. Denn sein bester Schatz ist seine Kirche. Das edelste Gut des deutschen Volkes ist seine lutherische Kirche. Aber es gibt keine lutherische Kirche ohne lutherische Lehre und Bekenntnis. Dies ist ihr Fundament, ihre Umfassung, das Band ihrer Einheit, das Mittel ihrer Macht, die Garantie ihrer Freiheit. Darum, weil es uns um die Zukunft unserer Kirche und um das Wohl unseres Volkes, welches davon nicht getrennt werden kann, zu tun ist, darum erheben wir die Fahne der Lehreinheit und protestieren wieder das Recht der Lehrverschiedenheit und der Lehrwillkür in der Kirche gegen den caesareopapistischen Missbrauch der Kirchengewalt und gegen den Synodalabsolutismus, der über die Kirche herrschen will, statt in Gebundenheit an ihre Lehre ihr zu dienen. Wir haben keine Macht in den Händen, sondern nur das Wort der Vermahnung und der Warnung und der Bitte. Aber das Wort ist auch eine Macht und eine Macht auch der Zukunft.
Wir haben keine Macht außer das Wort. Doch das Wort ist auch eine Macht der Zukunft. Der liebe Professor Luthard konnte mit Worten umgehen und ein 150 Jahre alter Abgesang auf die lutherische Kirche ist krass zu hören. Ich danke euch, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Ich danke euch, dass ihr bei jedem Pop der damaligen Aufnahme weggehört habt oder es stillschweigend ertragen habt. Ich danke euch, dass ihr hier unserem Podcast und diesen Inhalten euer Ohr geschenkt habt und das vielleicht bewegt. Wir freuen uns jederzeit über Fragen. Die nehme ich gerne in den nächsten Podcast auf. Wir machen Artikel dazu und natürlich könnt ihr uns bei Facebook finden. Lutherisches Lärmen, da sind wir vertreten. Wir twittern nicht so viel, aber folgt uns auf, wir twittern jeden unserer Beiträge, also könnt ihr uns da folgen oder uns einfach auch auf unserer Website abonnieren. www.lutherischeslärmen.de. Lärmen wie Krach. Das ist übrigens aus dem Brief wider Hans Wurst von Luther damals. Von den Gegnern wurde das ganze Ding in Wittenberg als lutherisches Lärmen bezeichnet. Das nächste Mal muss ich noch überlegen, was ich machen würde, falls sich hier irgendjemand beteiligen will. Ich könnte, was ich schon lang mache, den in der Schublade habe, ist quasi eine Analyse des Vortrags, die Sache mit der Schlange bei Worthaus, den ich mal gemacht habe. Ich trage mich auch mit der Idee von Richard Rohr, Divine Dance mal ein bisschen zu besprechen, vielleicht sogar kapitelweise. Das andere wäre natürlich durch die Glaubensbekenntnisse zu gehen und mal verschiedene Punkte anzunehmen. All diese Möglichkeiten gibt's. Wenn ihr Lust habt, sagt Bescheid, ob euch was Besonderes gefällt. Ansonsten ist unser Ziel für dieses Jahr 12 Podcasts. Natürlich hat das nichts mit den Monaten zu tun, sondern nur mit der Zahl der Apostel. Und so möchte ich euch mit der Musik, mit der Etüde 22 von Siegfried Rost, die wieder die Musik beigesteuert haben, in dem Podcast Abend, Tag, Morgen, Nachmittag oder in die Podcast-Nacht entlassen. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.